Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Nichts wird so sein wie vor der Pandemie. Das trifft auf viele Branchen zu, vor allem aber wohl auf die Unterhaltungsindustrie in Hollywood. Katharina Wilhelm hat die Entwicklung in der Filmwelt in LA verfolgt und zieht Bilanz, wie sich Hollywood verändert.
Beim Film zu arbeiten, das klang bisher vielleicht abenteuerlich, glamourös, aber essentiell?
We have now become essential workers.
Wir sind jetzt essentielle Arbeitskräfte und das heißt, die meisten in Hollywood arbeiten jetzt.
Alma Diffy ist Make-up-Artist und eine von tausenden Arbeitskräften, die in Kalifornien seit November 2020 als wichtige, essentielle Arbeitskräfte eingestuft wurden. Seit Spätsommer wird in der Traumfabrik wieder gearbeitet, unter allerstrengsten Auflagen. Es gilt Maskenpflicht, regelmäßig wird getestet, ganze Labore wurden auf den Parkplätzen der Hollywood-Studios aufgebaut, um den Betrieb wieder zum Laufen zu bringen. Wie angespannt die Situation ist, wird klar, wenn man hört, wie Hollywood-Star Tom Cruise einen Mitarbeiter am Filmset zur Fortsetzung von Mission Impossible anschreit, der gegen die Corona-Protokolle verstoßen haben soll. Wenn ein Corona-Fall am Set auftaucht, dann heißt das meistens, 2 Wochen lang geht gar nichts mehr. Das kann mehrere hunderttausend US-Dollar kosten. Extrakosten, die sich eigentlich keiner leisten kann und will. Mit mindestens 20 Milliarden US-Dollar Verlust rechnet man in der US-Filmwelt durch die Corona-Krise. Nicht zuletzt auch, weil viele Kino-Blockbuster 2020 nie das Licht der Leinwand erblicken konnten.
Name? Bond.
James Bond.
Einer der ersten großen Filme, die vom Coronavirus sozusagen befallen wurden, war der neue James-Bond-Film Keine Zeit zu sterben. Zuerst war Universal optimistisch, dass der Start von Frühling auf Herbst 2020 verschoben werden könnte, lautet der neue Starttermin April 2021. Zu den großen Verlierern des Kinojahrs 2020 gehören die Kinos selbst. Sie mussten vielerorts dicht machen. In der Filmstadt Los Angeles sind sie seit März durchgehend geschlossen. Und das bei hohen Kosten, wie Filmjournalist John Horn vom Radionetzwerk NPR betont.
They have rents, they have leases, they have huge fixed costs.
Sie haben Mieten, sehr hohe Fixkosten, Milliarden an Schulden und es kommt kein Geld rein. Wie zahlt man das? Ich denke, es wird eine massive Zahl an Schließungen geben.
AMC, die weltweit größte Kinokette, hat bereits angemeldet, dass sie vor der Insolvenz steht. Und dann kam eine Meldung, die Branche in ihren Grundfesten ziemlich erschütterte. Das Studio Warner Brothers will 2021 mindestens 17 seiner Filme gleichzeitig im Kino sowie auf der eigenen Streaming-Plattform HBO Max herausbringen. Darunter Blockbuster wie der Science-Fiction-Film Dune oder die Comic-Adaption Suicide Squad. Normalerweise gilt, dass Kinos mindestens einige Wochen lang exklusiv das Recht haben, Filme zu zeigen, bevor die Studios sie auf anderen Plattformen verkaufen. Das sei in der Branche ein Erdbeben der Stärke 8, meint Filmjournalist Horn.
I think it's an earthquake. An earthquake of like 8 magnitude.
Die Aussteller hatten alle Macht der Welt. Sie konnten entscheiden, welche Filme im Kino gezeigt werden und wie lange. Die Pandemie hat ihnen das weggenommen.
Im Filmjahr 2021 wird wahrscheinlich gelten, viele Premieren werden eher auf der Couch als im Kino stattfinden. Dafür dürfte es für die Zuschauer vielleicht eine größere Auswahl geben, denn viele Filme sind auf 2021 verschoben worden. Darunter viele Blockbuster wie der Marvel-Film Black Widow mit Scarlett Johansson oder eine Fortsetzung von Top Gun mit Tom Cruise. 2020 hat Hollywood verändert und viele Entwicklungen werden sich nicht zurückdrehen lassen. Und noch ist nicht klar, wann die Normalität wieder einkehren wird. Wann ohne Maske, Handschuhe und Schutzbrille gearbeitet werden kann.
Katharina Wilhelm über das Krisenjahr in Hollywood. Anke Lewicke und Christian Petzold sind weiter bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur bei unserem Jahresrückblick. Christian Petzold, Katharina Wilhelm hat die Meldung erwähnt, dass das US-Studio Warner seine Blockbuster nächstes Jahr zeitgleich auf der Streaming-Plattform HBO Max zeigen und ins Kino bringen will. Was lösen solche Meldungen bei Ihnen aus?
Vollkommen wurscht, muss ich mal wirklich sagen. Ja? Ob die da vorher noch im Kino laufen oder Streamingdienst laufen, ihre. Mir geht ja sowieso jetzt diese Blockbuster-Wellen, die dann auch durch die Journalie getrieben werden und sowas, das geht ein bisschen an mir vorbei. Das ist keine Arroganz, sondern na gut, ja? Es ist, glaube ich, kein Minitekel. Und ich glaube, dass das eher so eine Meldung ist, gerade auch, dass die haben so viel Film auf Halde, die kriegen sie jetzt nicht los. Das ist klar, dass wir normales Kino erst im Sommer wieder haben werden. Ne? und müssen Geld verdienen.
Aber kann man nicht auch mal aufhören, das immer nur als Konkurrenz zu sehen? Kann man nicht einfach die Streaming-Dienste so als Ergänzung auch sehen, als Bibliothek, wo man sich auch mal bedienen kann? Und ich habe es, glaube ich, auch schon häufiger gesagt, wir können ja mal den Sprung nach China machen, eigentlich eines der größten Absatzmärkte. Da ist das schon lange so, dass 3 oder 4 Tage später nach der Kinopremiere die Filme auch online zu sehen sind, auch die großen Blockbuster. Und das eine schließt noch lange nicht das andere aus. Man geht trotzdem weiterhin ins Kino. Und ich glaube, das könnte auch hier möglich sein, wenn wir nur mal auch aufhören, immer das alles so Netflix als den Teufel wahrzunehmen. Ich meine, Netflix produziert wiederum auch einfach super Sachen, gibt tollen Regisseuren eine große Möglichkeit. Also ich bin dieser Debatte, so wie wir sie führen, auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen müde.
Und wäre es nicht, Anke, wenn wir uns überlegen, also Christopher Nolan ist ja total für die große Leinwand und führt den Erfolg von Tenet als Erfolg an. Sein Studio sagt, es ist eben kein Erfolg gewesen. Und doch dann kommt jemand wie Steven Soderbergh, den ich zumindest als Kinodenker und auch jemand, der das System, zumindest das amerikanische, so gut kennt, schätze, der meint, wenn wir das mal aus der Sicht der Filme betrachten, ist das doch für einen Film, der Freitag in Amerika ins Kino kommt und um Freitag um 20 Uhr weiß der Produzent, ist ein Flop, dann wird er 2 Tage später rausgenommen in diesem normalen Auswertungsfenstersystem und ist dann weg. Und durch die Streamingdienste könnten wir diesen Film ja dann quasi aus den Kinos zwar rausnehmen, aber durch das Streaming ein neues Leben einhauchen oder zumindest eine neue Aufmerksamkeit geben.
Ja, aber da müssten doch endlich die Kinos und die Streamingdienste einfach mal mehr Hand in Hand arbeiten. Oder ich frage mich sowieso, es gibt ja auch tolle so Arthouse-Streamingdienste wie Mubi. Also wenn ich jetzt als Verleiher den neuen Film von Almodovar zeige, warum suche ich mir da nicht einen Streamingdienst, wo man noch andere 3 Filme von Almodovar sehen kann und bewerbt die? Also dadurch mache ich ja auch wieder den Film im Kino interessanter, wenn ich sage, guckt euch auch noch das an. Also ich finde so, die Strahlkraft des einen kann auch auf den anderen so rübergehen.
Also ich finde viel entscheidender ist, Netflix kostet 11,99 im Monat und man muss für keinen Film extra bezahlen. Es ist nicht Video on Demand und wir gehen nicht ins Kino, sondern wir kaufen für 11,99 einen Haufen. Und Amazon Prime kostet 9,99, sage ich mal, ja, und bietet auch einen Haufen, hat aber darüber hinaus auch noch Möglichkeiten, dass man Filme kaufen kann. Wie so ein Supermarkt, der unsortiert ist, wo vorne aber steht, heute Black & Decker Bohrmaschine 99,99. Ja? So, und das ist das. Wir reden hier über Kino, da geht man hin, man sieht im Grunde genommen was Physisches und dafür bezahle ich. Netflix ist umsonst, es ist Schramsch. Ja, und das ist auch das Problem für Sky oder sowas, ja, die ja wesentlich mehr kosten, dass die jetzt Konkurrenz bekommen von Ramsch.
Also kein Christian Petzolds-Film beim Netflix, habe ich da richtig gehört.
Nein, das ist was anderes. Ich finde, man sollte sich, und das finde ich ganz toll an Soderbergh und anderen, dass die Diskussion führen, ist das richtig, dass wir jetzt vielleicht die Freiheiten, die uns, wenn Systemwechsel anstehen. Ich weiß, die damals, mein Onkel, der war hier im Musikbusiness, der sagte, alle verdienten mit deutschem Unsinn in den 60er Jahren ihre Schlagermillionen. Plötzlich stellen die fest, wir verdienen 100-mal mehr mit Pop. Aber hatten keine Ahnung, die Strukturen bei Elektrola oder Ariola, wie die Firmen alle hießen, waren auf deutschen Schlager ausgerichtet. Und jetzt hatten die aber keine Ahnung. Also gaben die Millionen aus. Da gab es so Bands wie Faust, das waren so Studioprodukte. Ja, aber ganz toll. Und für 2, 3 Jahre kapiert das System nicht, was abgeht. Und da hat man Freiheiten, da kann man was in die Welt setzen. Ob man da sich politisch selber noch für die Zukunft einen Sargnagel reingeschlagen hat, das muss man mal schauen. Ja? Also ich finde es nicht richtig, sich die Black & Decker-Maschine an Netflix zu liefern.
Also ich glaube, wir können bilanzieren, das Kino ist noch nicht tot und trotzdem wird uns die Zukunft des Kinos die nächste Zeit noch beschäftigen. Wir bedanken uns bei unseren Gästen, die trotz des Lockdowns Zeit für uns gefunden haben. Vielen Dank Christian Petzold und vielen Dank Anke Lewicke.
Gerne, tschüss.